ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich habe wieder das Gefühl, dass ich als ganz kleiner Junge hatte, als die Beatles sich auflösten. Ja. Jetzt ist alles vorbei.
Alles hat Sinn und Verstand auf diesem Album.
Kommt Jesus vorbei und ruft, Lazarus, komm heraus!
Es gibt einfach keinen anderen Superstar, nicht einen einzigen in der Rockmusik, der so viel riskiert hat.
Er wollte keine Band mehr, er wollte eine Gang.
Die Rockmusik schlittert immer tiefer in eine Sinnkrise hinein, aus der ich keinen Ausweg sehe.
Was macht die Musik so düster, psychedelisch und sexy?
Das klingt ja wie die Helge Schneider Band, die versucht, Calypso zu spielen.
Heute oute ich aus gegebenen Anlass meinen Zweitnamen. Ich bin Frank Rudolf König. Hallo. Die Winterpause ist vorbei und vor uns liegt ein wunderbares neues Meilensteinejahr. Und denkt daran, am 11. April könnt ihr uns live sehen. Dann sind wir zu Gast beim SWR Podcast Festival in der Alten Feuerwache in Mannheim. Den Link zu den Tickets haben wir euch in die Shownotes gestellt. Wir sagen euch auch bald, über welches Album wir da sprechen. Wir sind uns noch nicht so ganz einig. Und das Jahr beginnt mit einem Rückblick auf den letzten Meilenstein in der Karriere und im Leben von David Bowie. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es 10 Jahre und 2 Tage her, dass David Bowie gestorben ist. Und nur 2 Tage vor seinem Tod, am 8. Januar 2016, ist Black Star rausgekommen. Ein letzter Meilenstein, produziert im Wissen um das baldige Ende seines Lebens. Kurz nach Bowies Tod hat sein langjähriger Produzent Tony Visconti damals eine Erklärung rausgegeben. Und die lautete so, er tat immer, was er wollte und er wollte es auf seine Weise tun und er wollte es so gut wie möglich tun. Sein Tod war nicht anders als sein Leben, ein Kunstwerk. Er schuf Black Star für uns, sein Abschiedsgeschenk. Black Star ist dann auch ein ziemlich düsteres, aber auch irgendwie tröstliches Werk, eine grandiose Zusammenstellung dessen, was Bowie über all die Jahrzehnte ausgemacht hat. Die Stimmung entsteht auch durch einen Kunstgriff. Bowie engagierte für die Aufnahme New Yorker Jazzmusiker, gibt ihnen damals die Richtung vor, lässt ihnen auch viel Spielraum. Aber am Ende steht dann ein Rockalbum, gespielt von Jazzmusikern. Und Visconti hat gegenüber dem Musikmagazin Mojo gesagt, hätten wir Bowies frühere Musiker genommen, wären sie Rockmusiker gewesen, die Jazz gespielt hätten. Wenn Jazzmusiker Rock spielen, stellt das alles auf den Kopf. I'm a black star. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Frühkonferenz der SWR 1 Musikredaktion am 8. Januar 2016. Katharina Heinus ist heute dabei und sie war auch damals dabei. Katharina, die Meinungen waren geteilt über dieses neue Werk. Du warst begeistert und wolltest, wie so deine Natur ist, sofort wissen, was dahinter steckt. Einem anderen Kollegen war das alles zu viel. Was hat der Bowie sich denn dabei gedacht? Ist mir alles viel zu abgedreht. Hat er damals gesagt. Der Name bleibt geheim.
Das war sehr interessant damals und für mich war und ist Black Star eigentlich der Anker zu Bowie, weil ich dann erst angefangen habe, mich so richtig mit ihm zu beschäftigen und so chronologisch alles von vorne nach hinten durchgehört habe und dann habe ich feststellen dürfen, was Black Star für ein grandioses Meisterwerk dann tatsächlich war. Aber es hat ein bisschen gedauert.
Ja, und dann am Montag nach dieser berühmten Konferenz saß die Musikredaktion wieder zusammen und wir waren, genau wie alle Bowie-Fans, ziemlich traurig. Das, was am Freitag noch irgendwie unverständlich erschien, hat sich erklärt durch Bowies Tod. Er war an einer Leberkrebserkrankung gestorben. Auch im Abgang ist er ein unglaublicher Künstler geblieben, der sein Leben und Werk am Ende nochmal sehr würdevoll abgeschlossen hat. Und neben Katharina und mir sitzt, leider nur akustisch, aber durch eine Leitung mit uns verbunden, ein deutscher Künstler beim NDR in Hannover, der sich wiederum sehr mit David Bowie verbunden fühlt. Herzlich willkommen, Heinz-Rudolf Kunze.
Einen schönen guten Tag aus dem hohen Norden.
Heinz, du warst ja schon in unserer Folge zum Bowie-Album Diamond Dogs dabei.
Ja.
Und du hast in den 80ern eine David Bowie-Biografie geschrieben, eine Serie im NDR dazu aufgenommen. Und du hast bei Rock am Ring 87 Mal mit David Bowie zusammen gespielt, beziehungsweise vor ihm auf der Bühne gestanden.
Das hört sich aber so gut an, mit David Bowie zusammengespielt. Also wir spielten um die Mittagszeit und David Bowie abends als Haupteck. Das heißt, wir sind nicht mal einem Roadie von ihm begegnet.
Naja, immerhin war das die gleiche Bühne.
Das war die gleiche Bühne, das stimmt.
Ja, siehst du, also kann man das schon sagen. Kannst du dich denn erinnern, wie du vor 10 Jahren diese fast schon gespenstische Abfolge vom Erscheinen des Albums Black Star und Bowies Tod erlebt hast?
Ja, natürlich sehr genau, weil ich auch 10 Jahre später mit dem Tod von David Bowie nicht fertig bin. Ich glaube, dass er eine Lücke hinterlassen hat, die völlig unschließbar ist und die mich da, also mich hat sein Tod damals so mitgenommen, dass ich so gedacht habe, ich habe wieder das Gefühl, dass ich als ganz kleiner Junge hatte, als die Beatles sich auflösten. Ja. Jetzt ist alles vorbei. Und die Musik ist ja auch, dabei bleibe ich, in den letzten 10 Jahren nicht besser geworden, sondern die Rockmusik schlittert immer tiefer in eine Sinnkrise hinein, aus der ich keinen Ausweg sehe. Und da Bowie einer der kreativsten und vielseitigsten Menschen war, die diese Musik je hervorgebracht hat, ist es mir völlig unvorstellbar, dass es auch wieder besser wird. Ich bin da ein Pessimist und glaube, dass wir zu den Leuten gehören, die die Rockmusik zu Grabe tragen. Eigentlich ist sie schon tot, aber sie hat es noch nicht gemerkt.
Oha, steile These, Heinz.
Ja, ich muss es noch ein bisschen erweitern. Ja. Ich habe lange nachgedacht, als ich eure Einladung bekam, wie man dieses Album und das Ganze drumherum einordnen soll. Mir ist wirklich kein anderer Künstler eingefallen in unserer Musik, der sein eigenes Sterben so distanziert, so kreativ in Szene gesetzt hat, zum eigenen Kunstwerk gemacht hat, sein Sterben, sein Ableben mit so einem Album. Der einzige ähnliche Vorgang, der mir einfällt, sind die letzten Alben von Johnny Cash, der am Ende seines Lebens die besten Platten seines ganzen langen, großartigen Lebens gemacht hat mit Rick Rubin. Das war eine ähnliche Inszenierung, aber auch das nicht so stilisiert und nicht so fokussiert, wie Bowie das gemacht hat. Aber das entspricht ihm ja. Er hat ja sein ganzes Leben immer wieder unter Veränderungsmotti gestellt und sich wie ein Chamäleon entwickelt und immer wieder etwas Verstörendes, anderes gemacht. Und dieser Umgang mit seinem Tod, das ist schon atemraubend. Also wie man es schaffen kann, das eigene Ende, die eigene Endlichkeit, das eigene Sterben so nochmal zu verarbeiten zu einem Werk, das steht für mich ohne Parallele da eigentlich, ohne Vergleich in der gesamten Geschichte der Rockmusik.
Wenn ihr euch an Bowies Tod und Plexter erinnern könnt, schreibt uns gerne eure Gedanken an meilensteine@swr.de oder hinterlasst einen Kommentar unter dieser Folge. Wir wollen den Rock'n'Roll nicht zu Grabe tragen, sondern ihn heute auch nochmal feiern. Das wollte ich nochmal. Ich muss aber was Positives in diese Runde werfen. Und es fällt mir schwer, angesichts dieser ernsten Themen, die wir heute besprechen, von Fun Facts zu sprechen. Ich tue es trotzdem, weil es ein lustiger Zufall ist. Heinz, du bist Werder Bremen-Fan, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, da bin ich ja auch leid geprüft, ja.
Und du hast auch einen Werder-Song geschrieben. Und unser letzter Gast bei dem Bowie-Album, das war die Folge zu Young Americans, war der Kollege Arne Zeigler, seines Zeichens Fan und Stadion. Sprecher bei Werder Bremen und eben auch großer Bowie-Fan. Scheint irgendwie zu passen, Werder und Bowie. Wer die Folge hören möchte, sie steht noch in der ARD Audiothek und wer uns da abonniert, verpasst keine Folge der Meilensteine.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Wir gucken zurück ins Jahr 2016. Das Jahr 2015 endet im Dezember mit dem Tod von Lemmy Kilmister und 2016 beginnt mit dem Erscheinen von Blackstar und dem Tod von David Bowie. Das Album wird nach der Todesnachricht ein kommerzieller Erfolg. In vielen Ländern Platz 1 der Albumcharts, Gold und Platin inklusive. Knapp 2 Millionen Mal wurde es bis 2017 verkauft. Das ist im angehenden Streaming-Zeitalter eine ganz stolze Zahl gewesen. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind 2017 noch 4 Grammys dazugekommen. Bowies Tod ist 2016 auf verstörende Weise dann der Auftakt einer ganzen Reihe großartiger Musiker, die uns 2016 verlassen haben. Insofern kann man unterschreiben, was Heinz da eben gesagt hat vom Tod des Rock'n'Roll. Prince, Leonard Cohen, George Michael, Glenn Frey, Maurice White, Keith Emerson und Craig Lake, um nur einige zu nennen. Die Briten stimmen 2016 für den Brexit, den Austritt aus der Europäischen Union, und Donald Trump gewinnt zum ersten Mal die Präsidentschaftswahl in den USA. Der Bürgerkrieg in Syrien eskaliert mit der Schlacht um Aleppo. Regierungstruppen des Diktators Assad erobern die Stadt mit massiver russischer Unterstützung und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zurück. Die Olympischen Spiele finden in Rio de Janeiro statt. Nico Rosberg wird Formel-1-Weltmeister und Portugal-Fußball-Europameister. Bob Dylan bekommt als erster Musiker den Literaturnobelpreis. Das Handyspiel Pokémon Go ist der Hype des Sommers. Und diese Nummer hier ist Nummer 1 der Single-Jahrescharts in Deutschland, Alan Walker mit Faded. In den deutschen Album-Jahrescharts steht dieser Meilenstein ganz oben, Udo Lindenbergs Stärker als die Zeit. Einer muss Einer muss den Job ja machen, machen wir auch. Stärker als die Zeit werden wir in diesem Jahr auch noch besprechen. Aber zurück zu Blackstar. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, wo fange ich da am besten an? Also für mich beginnt diese letzte Bowie-Ära eigentlich auch tragisch, nämlich 2004, da hatte er einen Herzinfarkt auf der Bühne des Hurricane Festivals, hatte eine große Welttournee gemacht, sein letzter Song, den er da gespielt hat, auch irgendwie ein Zeichen, Ziggy Stardust, und wurde dann relativ schnell ins Krankenhaus nach Hamburg gebracht und behandelt. Das war so ein Einschnitt für ihn. Und dann ging es eigentlich erst so richtig weiter im Januar 2013, also fast 10 Jahre später, am 8. Januar an seinem Geburtstag, ist nach 10 Jahren dann eine neue Single erschienen. Und ich finde, die schaut schon so ein bisschen in Richtung Blackstar. Die Single heißt Where Are We Now?
Had to get the train from Potsdamer Platz.
Also wir haben schon diese mythische Atmosphäre und es geht um sein Leben. Er singt vom Potsdamer Platz um seine Zeit in Berlin. Das ist seine Hommage an Berlin, dieser Song. Ist dann erschienen auf dem 2013er Album The Next Day. Dann gab es noch eine Ausstellung David Bowie Is mit 500 Objekten aus seiner persönlichen Sammlung. Die hat auch ganz viel Aufsehen erregt. War auch total spannend damals. Und 2014 beschließt er dann tatsächlich ein Musical zu schreiben. Lazarus, und er lernt den irischen Dramaturgen Enda Walsh kennen und arbeitet dann zusammen mit ihm, und währenddessen dann später entsteht auch das Album Blackstar. Zur Vorgeschichte von Blackstar, ich versuche das alles so ein bisschen zu raffen, da würde ich ansetzen im Frühjahr 2014, da geht er nämlich in New York in den bekanntesten Jazzclub in New York, ins Birdland, benannt nach Charlie Parker natürlich, ne? Und sieht dort das Maria Schneider Orchestra. Und das hat ihn ziemlich beeindruckt, weil diese Kombo rund um die Komponistin, US-amerikanische Komponistin Maria Schneider, das Großartige an dieser Kombo war für Bowie, dass sie es schafft, aufgrund von ihren Arrangements und ihren Kompositionen verschiedene Genres miteinander zu kombinieren. Und das war ja auch das, was Bowie über sein Leben hinweg auch immer fasziniert hat, was er auch immer gemacht hat. Er hat sich immer gewandelt und auch immer verschiedene Genres ausprobiert, und das fand er richtig super. Maria Schneider hat auch mit der SWR Big Band gearbeitet schon vorher. Und also sie war, ist schon eine Größe in der Jazzwelt. Und mit ihr zusammen hat er dann den Titel Sue geschrieben und komponiert. Das war die erste Version von Sue, die hat er zusammen mit Maria Schneider und Maria Schneider Orchestra eben komponiert, eingespielt, aufgenommen. Und dieses Stück ist ja dann auch auf Blackstar gelandet, klingt aber anders, weil Maria Schneider Bowie wollte gerne weiter mit ihr zusammenarbeiten und wollte das komplette Album mit ihr machen, weitere Songs schreiben und so weiter. Und sie hat abgelehnt. Sie hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss mein eigenes Album machen.
Oh ja, das ist natürlich auch eine Aussage. Ne? Einfach mal Bowie vom Tisch wischen. Okay, genau. Tut mir leid, hab keine Zeit.
Und sie hatte aber eine Lösung und hat ihn eingeladen, im Juni 2014 zu einem Konzert zu kommen in die 55 Bar, auch in New York, auch in einem Jazzclub, zu ihrem Gitarristen Donny McCaslin. Und mit dieser Kombo dann hat Bowie tatsächlich Blackstar dann aufgenommen und dann klingt Sue auch ein bisschen
das
anders.
Das waren die Jazzmusiker, die Rock spielen.
Genau. Ja. Eigentlich im Jazzrock, ja?
Ja, auch sehr funky.
Ja. So, also hat Bowie sich auf die Idee von Maria Schneider eingelassen. Ich mach's ganz kurz. Er vereinbart dann im Sommer 2014 mit ihnen Aufnahmesessions Anfang 2015 und hatte aber noch keine Songs. Also hat er im Sommer 2014 Tony Visconti getroffen und sie haben neue Songs geschrieben. Sie haben Demoaufnahmen schon gemacht, sodass sie dann im Januar 2015 im Studio im Magic Shop Studio in New York, übrigens nur 6 Minuten zu Fuß von David Bowies Apartment entfernt, was ich total super finde, weil der konnte einfach hinlaufen, was ja in so einer Krankheitsphase auch tatsächlich unfassbar wichtig ist. Er wusste ja schon, dass er nicht mehr so richtig im Kraft und im Saft steht, sondern ja. Er musste sich das alles auch räumlich so organisieren, dass es eben funktioniert, und es funktionierte. Und sie haben sich dann von Januar bis April jeweils eine Woche in diesem Studio getroffen, also jeden Monat eine Woche, weil die Musiker nicht anders Zeit hatten, in diesem Studio getroffen und haben Black Star, das komplette Album, eingespielt. Und was ich noch ganz interessant fand, was Tony Visconti in einem Interview erzählt hat, sie haben sich tatsächlich auch an einem Album orientiert oder von einem Album inspirieren lassen, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, zwar aus der US-amerikanischen Hip-Hop-Szene. Kendrick Lamar hatte gerade im März 2015 To Pimp a Butterfly rausgebracht, und das klingt so. Könnte auch auf Black Star drauf sein.
How much a dollar really costs? The question is detrimental, paralyzed in my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all. Gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling big as Mutombo.
Also er war am Suchen, er war einfach am Suchen, und er hatte eine Klangvorstellung für dieses Album und hat die richtigen Musiker mal wieder dafür gefunden.
Der einzige Unterschied zu früher ist nur, dass er jetzt nicht mehr derjenige war, der diese Trends erfunden hat, sondern er hat sich angehängt an Aktualität außerhalb seiner Kreativität, nicht? Also er hat sich eingeklinkt in etwas, das andere Innovatoren gebracht haben, während er ja eben von Anfang der 70er bis, ich würde mal sagen, tief in die 80er hinein, derjenige war, der Kraftquell, der Dinge zum ersten Mal gemacht hat und an dem sich dann Legionen von anderen orientiert haben. Diese Kraft hatte er nicht mehr, also seine Zeit als der große Innovator war vorbei, aber er wollte zumindest mittun bei dem, was am akutesten war in diesem Augenblick, und das hat er schon hingekriegt. Für mich war sowieso die große Frage nach dem Album The Next Day, was macht er nun? Weil das klang für mich nach einer langen Pause schon wie ein Abschied, also zwar noch in Saft und Kraft, aber wie eine Bilanzplatte. Er hat viele Dinge zitiert, nochmal zum Leben erweckt, die er früher in den Jahrzehnten gemacht hatte. So kam es mir vor, seine Berliner Phase, die ich für seine beste seines Lebens halte, und anderes auch. Viele Klänge tauchten da wieder auf, und ich fragte mich, was passiert denn nun? Und war dann aber auch gar nicht so überrascht, als das so jatzig wurde, denn seine Liebe zum Jazz war immer da. Seit den 60er Jahren, seitdem er ein ganz junger Spund war, hat er ja auch sehr gerne Saxophon gespielt. Diese Liebe zum Saxophon wurde nur teilweise von dem Gerät erwidert. Aber er hat immer wieder uns mit ganz niedlichen und naiven, simplen Saxophoneinlagen beglückt. Und wenn wir mal an meine zweitliebste Bowie-Platte, Added Insane, denken, da hat er auf dem Titelstück ja den Pianisten, den Mike Garson, schon ein absolutes Free-Jazz-Klaviersolo spielen lassen, à la Cecil Taylor. Das heißt, die Liebe zum Jazz war immer da, er hat sie nur nicht richtig ausgelebt. Am Ende dann aber eben volle Pulle. Und das war schon ein spannendes Album. Und es klingt für mich zwar morbide, aber nicht unbedingt wie ein, es ist leider nur ein aus Not geborenes Bye-Bye. Eigentlich hätte man sich gefreut, er wäre wieder gesund geworden und wäre diesen spannenden Weg noch weitergegangen.
Heinz, ich wollte dich eigentlich fragen, warum es für dich ein Meilenstein ist persönlich, aber das hast du ja eigentlich schon beantwortet.
Ja, weil er zumindest, auch wenn er erst nicht erfunden hat, aber er war wieder in der Avantgarde der Leute wie eben Kendrick Lamar und so. Man hat da mitgetan, und das wirft natürlich die spannende Hätte-Hätte-Könnte-Könnte-Frage auf, was wäre denn wohl noch gekommen, wenn er nicht an Leberkrebs gestorben wäre. Was mich übrigens sehr gewundert hat, ich dachte, der stirbt an Lungenkrebs, denn er hat geraucht für das Ruhrgebiet in den 50er Jahren. Und eigentlich hatte ich damit gerechnet. Naja, es hat ihn auf jeden Fall viel zu früh aus diesem Leben geholt, wenn man denkt, wie munter andere Helden wie Bob Dylan, Neil Young, Paul McCartney, Keith Richards immer noch sind, ja, dann ist es natürlich ein skandalös früher Tod.
Das stimmt. Katharina, du hast, was die Struktur und die Aussage des Albums betrifft, eine eigene These. Erläuter das uns mal.
Blackstar war ja für mich der Einstieg zu David Bowie. Und ich habe dann chronologisch die Alben gehört, habe ich vorhin schon gesagt. Und Heinz hat es eben eigentlich auch schon angesprochen. Das Saxophon taucht wieder auf. Und es gibt andere Querverweise. Und für mich ist dieses Album insofern eine Art Conclusio oder... Ich möchte es anders sagen, ich sage ganz oft, David Bowie ist ein Eklektiker.
Mhm. Ne? Also kommt nicht wieder der blöde Gag vom letzten Mal.
Ja. Danke, Frank. Also er hat sich für alle anderen
Alben... Welcher denn? Den möchte ich gerne auch mal hören.
Warum war der ein Elektriker? Aber egal.
Nicht so schlecht, okay. Ja.
Unten auf den Königsskala, sagt die Kollegin Heinius gerne. Ja.
Ja, aber was ich damit sagen möchte, ist, also für alle anderen Alben oder für alle anderen Genres, für alle anderen Kunstfiguren, die er erschaffen hat, hat er sich immer Inspiration von außen geholt. Ja. Er hat immer im Außen gesucht und hat immer Dinge neu miteinander verwoben, zitiert und was weiß ich, ganz viel gemacht. Und hier geht er so vor, nur mit seinem eigenen Werk. Also wir finden ganz viel auf Blackstar, was auf sein eigenes Werk zurückzuführen ist. Er zitiert sich selbst, er lässt Figuren nochmal wieder erscheinen. Also er macht das, was er eigentlich sein Leben lang gemacht hat mit anderen, macht er jetzt mit sich selbst, mit seinem eigenen Werk. Und wenn ich mal Zeit habe, dann schaffe ich es vielleicht doch noch zu schreiben. Mein Buch, das in meinem Geiste schwirbt, Blackstar, die etwas andere David Bowie
Biografie. Verrate nicht zu viel. Ich habe zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen, was ich selber schreiben wollte. Lassen wir das. Steigen wir ein ins Album mit dem knapp 10-minütigen Opener und dem Titeltrack. Hier kommt natürlich Blackstar. In the filler of Amen. In the filler of Amen. Stands a solitary candle. Für ein sonderbarer Moment, als wir in der Redaktion die Platte zum ersten Mal gehört haben. Was passiert da? Man hat ja kaum Worte, um das musikalisch zu beschreiben. Der Kollege Neil McCormick hat im November 2015 nach dem Erscheinen der Single von Blackstar eine Kritik im Telegraph geschrieben unter der Überschrift Major Tom is dead, Bowie lives. Da konnte er nicht wissen, was wirklich dahinter steckt. Er beschreibt den Stil des Songs als einen Avantgarde-Jazz-Sci-Fi-Torch-Song, was auch immer das heißen mag. Und wie könnte es auch anders sein? Es gibt Klänge aus Art Rock, Jazz, Electronic, Drum and Bass bis zu gefühlten Herzrhythmusstörungen bei mir. Ich habe das vorhin über den Kopfhörer gehört, das Zeug alles nochmal sehr intensiv. Und ich dachte, oh, man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Das geht direkt ins vegetative Nervensystem. Und dann sind gregorianische Gesänge und was weiß ich noch alles dabei. Heinz, du hast Bowie bei uns hier mal einen Meilenstein als den größten Klauer der Musikgeschichte beschrieben. Hier langt er nochmal so richtig zu, was die Stilmittel betrifft.
Also für mich klingt das wie Miles Davis von 1970 bis 75 mit Gesang. Das, also von Bitches Brew und The Silent Way bis zu Agatha.
Ja.
Das passt da schon sehr. Das sind sehr komplexe Harmonien, die man gar nicht richtig zuordnen kann zwischen Dur und Moll. Das Schlagzeug wird befreit von der Frohn, einfach nur den Takt zu halten, sondern darf auch wie ein Melodieinstrument frei schweben. Und dazu singt noch jemand. Das ist dann natürlich ein etwas verwirrendes Gesamtbild. Aber immer wieder, wenn ich das auch nur jetzt so auszugsweise höre, bin ich wirklich hin und weg von seinem Mut. Also es gibt einfach keinen anderen Superstar, nicht einen einzigen in der Rockmusik, der so viel riskiert hat, der so viel gewagt hat. Der hätte ein viel einfacheres Leben haben können, wenn er Ziggy Stardust nicht so früh beerdigt hätte und wenn er sozusagen den Rod Stewart gemacht hätte. Also immer die gleichen netten Liedchen, Markenzeichen, Stimme und so. Dann wäre er viel schneller reich geworden. Er hat viel länger dafür gebraucht. Und dass einer berühmt werden kann und auch auf Dauer und Legende werden kann, der so viel riskiert mit seiner Musik, das finde ich immer wieder atemberaubend und bewundernswert. Und das fasziniert mich ja so an diesem Mann, dass er immer wieder so viel aufs Spiel gesetzt hat. Und seine kommerziell erfolgreichste Platte, Let's Dance, ist die, die er am meisten gehasst hat in seinem Leben. Er hat selber gesagt, da wollte ich mal in den trüben Gewässern von Phil Collins fischen. Das sagt alles.
Katharina, dir ist auch noch ein Stimmeffekt aufgefallen, den Bowie hier nicht zufällig nutzt, ne?
Ja, das Artificial oder Automatic Double Tracking, das tatsächlich im Abbey Road Studio erfunden wurde für die Beatles von Ken Scott, um das mal vorwegzunehmen. Das ist eine Aufnahmetechnik, bei der die Stimme bearbeitet wird, und zwar die wird gedoppelt, die eingesungene Stimme wird gedoppelt und dann wird so leicht wird die Wiedergabegeschwindigkeit leicht verändert, sodass es so leicht übereinander liegt, aber ein bisschen fliert. Was so, hier
verschoben, parallel.
Genau,
verschoben. Angefangen bei Lucy in the Sky with Diamonds.
Genau.
Genau, das klingt dann so spacig. Ne?
Genau, und man hört es bei Bowie hier in Black Star, wenn er singt I'm a Black Star. Wir können es mal hören. I'm a Black Star. Dieses Flirrende. Ja. Und das Interessante ist, ich habe da mal gedacht, ah, das machen die nicht ohne Grund. Also da hat ja alles hat Sinn und Verstand auf diesem Album. Und Bowie hat das natürlich schon mal benutzt. Und zwar als er tatsächlich mit Ken Scott gearbeitet hat, der ja damals mit den Beatles gearbeitet hat. Nämlich 1971 auf dem Album Hunky Dory Life on Mars. Is there life on Mars? Da.
Ja.
Haben wir genau denselben Effekt, nur dass es nicht gepitcht wird. Weil bei Blackstar, bei I'm a Blackstar wird noch die eine Stimme gepitcht, und zwar eine Quinte nach oben. Und das gibt nochmal einen neuen Effekt.
Ach so.
Ja, weil eine Quinte, wenn man eine Quinte in der Musik komponiert, dann ist die immer offen. Die will immer irgendwo hin, die ist nie aufgelöst. Also sie machen ja sowas hier. Das klingt schon leicht aggressiv im Ohr und nicht auflösend. Eine Quinte will immer wohin? Will immer entweder zur Terz, also hierhin, oder nach oben, ging auch. Also da machen sie von der Komposition her schon eine gewisse Spannung. Und dann diese Engführung, ne? Dass sie tatsächlich einen Sekundenschritt nach unten gehen und dann noch ein Ganzton, auch das macht eine gewisse Spannung, und Quintparallelen, sage ich echt so, sind eigentlich total verpönt in der Komposition, ne? Weil sie eben eine gewisse Spannung erzeugen
und sich nicht auflösen.
Ja.
Dazu kommt natürlich noch, dass er ein unheimlich wandelbares Instrument mit seiner Stimme sowieso hat. Also wenn man überlegt, wie viele verschiedene Timbres und Charaktere er angenommen hat in seinem Gesang, zwischen dem ersten Album mit Major Tom und Black Star, bei dem, was du eben als Zitat gebracht hast, Life on Mars, übrigens mein Lieblingssong überhaupt von ihm, da singt er so aggressiv wie eine grelle Tunte.
Mhm.
Ja. So sehr zickig, ja, ein bisschen an Mark Bolan orientiert, das waren ja damals auch die großen Rivalen. Und bei Black Star haucht er ja ganz, ganz zart eigentlich diese Melodie und lyrisch. Und wenn man weiß, was er noch alles für Stimmen angenommen hat bei Diamond Dogs, diesen Crooner, it's in the city. Also der kann unheimlich viel mit seiner Stimme als Instrument machen, mehr als die meisten anderen Sänger.
Ich denke gerade an diese Situation, wo er bei Under Pressure reinkommt und dieser ganze Song plötzlich explodiert.
Ja.
Kommen wir mal zur Geschichte, die uns David Bowie hier erzählt. Katharina, du hast es ja schon ausgeführt, Bowie bedient sich auf Black Star immer wieder bei sich selbst, und Heinz, du hast es auch schon gesagt, bei seinem künstlerischen Schaffen. Kommen wir mal sozusagen zur Kernfrage, was ist dieser Black Star und was bedeutet er? Wir finden ihn ja auch auf dem Albumcover zum Beispiel.
Ja, auf dem Albumcover ist es ja der Stern, also eigentlich ist der Titel des Albums nur das Logo, nur der Stern, das ist eigentlich die Idee, und dass wir uns drüber unterhalten können, deswegen nennen wir es Black Star.
Ja.
Aber auch selbst wenn man dann auf die Titelliste guckt, ist Black Star eigentlich nur ein schwarzer Stern als Logo. Es gibt auch zwei verschiedene Cover, es gibt die CD und die CD-Version und die im Streaming benutzt wird, das ist ein weißes Cover mit einem schwarzen Stern drauf und unten diese Typografie, ist auch eine Spezialität von dem Grafikdesigner, der das Cover gestaltet hat. Und für die LP-Version haben sie sich noch was ganz Besonderes überlegt, da ist nämlich, das ist ein schwarzes Cover und dann ist der Stern ausgeschnitten und man sieht die Vinylrillen durch den ausgeschnittenen Stern, finde ich total super.
Da fragt man sich, war die Idee vorher da oder ist es erst quasi in der Entstehung entstanden? Wir haben diskutiert in der Redaktion.
Keine Ahnung, aber also der
Titel ist eine tolle Idee auf jeden Fall.
Ja, hat auch einen Grammy gewonnen, dieses Cover. Zu Recht. Und woher kommt der Titel? Also ich habe mich natürlich lange gefragt, wie kommt er auf Blackstar, was bedeutet Blackstar und so, oder viele haben sich das gefragt und es gibt mehrere Deutungsmöglichkeiten und eine möchte ich jetzt mal kurz zeichnen, weil ich die sehr schlüssig finde in dem ganzen Bowie-Werk, Kosmos. David Bowie war ein großer Elvis-Fan. Mhm. Die beiden haben am selben Tag Geburtstag, am 8. Januar. Und es gibt einen ganz berühmten Film von Elvis, der heißt Flaming Star.
Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time.
1960, also der Flaming Star, der auf der Schulter erscheint und dann weiß der Mann, okay, jetzt geht sein Leben zu Ende, passt schon mal. Mhm. Jetzt ist aber so, dass Flaming Star ist eigentlich der zweite Titel. Also der Film hieß ursprünglich nämlich eigentlich Black Star und gar nicht Flaming Star. Sie haben den Film nur und den Titel dann eben umbenannt. Und diese Version von Black Star von Elvis, die gibt es eben auch.
Every man has a Black Star. A black star over his shoulder. And when a man sees his black star, he knows his time has come.
Also er weiß, seine Zeit ist gekommen.
Das stelle ich mir übrigens auch krass von Johnny Cash vor. Ja. War nicht drauf auf den American Recordings.
Nein, war nicht drauf. Aber ich finde auch, also Black Star hat auch eine viel größere Intensität vom Gesang her bei Elvis als jetzt Flaming Star. Aber so what, das ist der eine Teil der Geschichte. Es geht noch ein Stückchen weiter. Bowie war ein großer Andy Warhol-Fan und das berühmteste Bild von Andy Warhol von Elvis kommt aus dem Film Flaming Star. Und Bowie gibt ja auch einen Song von Bowie an Andy Warhol und er spielt ja auch Andy Warhol im Film Basquiat von 1996. Also da gibt es nochmal eine Querverbindung. Wie soll ich das sagen? Es ist wie so eine Art kleines Rätsel-Puzzle-Spiel manchmal.
Und du hast vorhin gesagt, dass ich komme mir immer vor wie eine Archäologin.
Ja.
Es gibt ja auch noch eine ganz normale physikalische und astronomische Erklärung. Ein Black Star ist ein kollabierter Stern. Ja. Ne? Ein Stern, der ausgebrannt ist und in sich zusammenfällt. Also das ist ja noch die direkte Metapher, die sich anbietet.
Auf jeden Fall. Und klasse finde ich da auch, dass er sozusagen den Ursprungssong, der wahrscheinlich den Platten- und Filmbossen damals zu düster war, dann aufgreift.
Ja.
Das finde ich auch einen ganz, ganz tollen Zug so an der ganzen Geschichte. Katharina, ich finde aber auch dein Bild von der Archäologin immer wieder sehr schön, wenn du
aber
hier
diese
Geschichten
ausprägst.
Lustig
ist auch diese Musik bei Elvis, ne? Diese Happy Music, das klingt ja wie die Helge Schneider Band, die versucht Calypso zu spielen.
Der war aber auch nicht schlecht. Ja. Ursprünglich hat Bowie den Song Black Star für den Vorspann des Krimi-Thrillers The Last Panthers geschrieben. Regisseur war John Rank. Der hat ihn gebeten, diesen Song zu schreiben. In einem Interview hat er das Zusammentreffen folgendermaßen beschrieben. Ich suchte nach einer Ikone meiner Jugend, die Musik für den Vorspann schreiben sollte, doch stattdessen begegnete ich einem Gott. Seine erste Reaktion war präzise, engagiert und neugierig. Das Musikstück, das er uns präsentierte, verkörperte jeden Aspekt unserer Charaktere und der Serie selbst. Düster, grüblerisch, wunderschön und sentimental im besten Sinne des Wortes. Dieser Mann inspirierte und faszinierte mich von Anfang an und im Laufe des Prozesses war ich überwältigt von seiner Großzügigkeit. Ich kann es immer noch nicht fassen, was da eigentlich passiert ist. Ja, und jener John Rank hat sich bei Bowie mit diesem unglaublichen Musikvideo zu Black Star bedankt. Und wenn vorhin die Rede davon war, dass Major Tom gestorben ist, im Video ist es zu sehen. Was ist das für eine Geschichte, Heinz?
Tja, das, was ihr schon entfaltet habt. Er hat halt nochmal wie in einer Art Gespensterkarussell vergangene Schöpfungen wiederbelebt, nochmal herangeholt. Er hatte ja zwischendurch schon auf dem Album Scary Monsters Major Tom mal wieder aus dem Sarg kommen lassen, aus dem Zinnsarg, der durchs All schwebte. Und man sieht also daran, dass Bowie diese Figur einfach nicht los wird und dass sie wirklich eine Art von alter Ego für ihn war, die ihn langfristiger beschäftigt hat als selbst Ziggy, der ihn berühmt machte.
Mhm.
Also er hat nicht loslassen können, wie eine Art, ja, Ich sehe ihn da fast wie so eine Art Bauchredner mit so einer großen Puppe.
Ja, das ist
ein schönes Bild.
Das ist ein sehr schönes Bild. Und hier kommt er halt nochmal ganz mystisch zur Geltung in diesem dystopischen Video auf diesem Planet irgendwo im All.
mit der Frau Fee, was ist sie eigentlich, mit einem langen Schwanz und die dann seinen Schädel an so einen kultischen Ort trägt irgendwie.
Ja, ja, also die Bilder zu diesem Album wirken tatsächlich so wie ein festgehaltener, gut protokollierter Albtraum. Als wenn,
ja,
eben,
ja, ja.
Als wenn der sterbende Mann wirklich schwere, fieberhafte Träume hat und die Gabe hat, sie festzuhalten und sie tatsächlich uns auch bildlich mitzuteilen.
Also ich weiß noch, wie ich mich erschrocken habe über diesen Verband mit diesen beiden Knopfaugen. Genau. Das ist so verstörend.
Button Eye. Ja. Genau. Button Eye nennt er ihn.
Aber ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem Punkt, dass er immer geklaut hat. Ich habe das ein bisschen flapsig damals gesagt, obwohl ich es auch so gemeint habe. Aber ich muss es vielleicht ein bisschen genauer erklären. Die Art und Weise, wie er in den 70er Jahren geklaut hat, oder ihr habt eben gesagt, netter gesagt, Eindrücke verschmolzen, verbunden und neu kombiniert und so. Damit war er eben ganz weit vorne. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Also das tat er schon als so eine Art Erster. Also auch wie er den Krautrock aus Deutschland von Neu und Cluster und Harmonia und so zusammen mit Eno aufgenommen hat und dann in England weltweit transformiert hat zu etwas wirklich ganz Neuem. Damit war er die Speerspitze und eben das konnte er auf Dauer nicht durchhalten. Das kann keiner. Mhm. Irgendwann wiederholt sich jeder. Und ab den 90er Jahren hat er zwar noch schöne Platten gemacht, aber die waren auf der Höhe von anderen und nicht mehr auf seiner eigenen Gipfelhöhe. Da hat er dann eher das mitgemacht, was andere dann ihn stimulierend vorgelegt haben. Er war zum Beispiel dann in den 90ern ja sehr begeistert von den Pixies und hat versucht, mit Tin Machine und so zu sein wie die und so. Ja, also er wollte weiterhin vorne sein, nur er war nicht mehr der absolute Spitzenläufer im Marathon, sondern er war nur noch in der Spitzengruppe.
Wenn ich zu Beginn dieser Folge die Stimmung in der SWR1 Musikredaktion am 8. Januar 2016 beschrieben habe, als wir das Album Blackstar zum ersten Mal gehört haben, so lag das nicht nur an dem Song und an dem Album allgemein. Wir haben nämlich auch das damals gerade neu erschienene Video zu Lazarus angeschaut, gedreht ebenfalls von Joan Rank, mit ähnlich verstörenden Bildern wie schon bei Blackstar. Hier kommt Lazarus.
Dieses Bass-Intro ist wie so ein Sog.
Ja.
Ja, das klingt sehr nach New Order und Cure à la
Faith. Stimmt, stimmt. Überhaupt der ganze Anfang, ja. Also diese Tür quietscht, ne? Es ist wie so eine Schranktür, die dich aufmacht. Es ist ja, geht ja auch stimmt. In den Schrank. Ja. Er geht ja in den Schrank. Oder kommt aus dem Schrank raus und geht wieder rein. Ne?
Erinnert mich ganz stark an The Hanging Gardens von The Cure, von dem Album Faith. Mhm. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen.
Oh, dieser Einsatz von der Gitarre. Es ist so eine Mischung aus Gitarre und Geschirrregal, was zusammengeschlagen. Irgendwie sowas. Oder was klirrt da so? Es geht einem durch Mark und Bein.
Voll übersteuert eigentlich von der Aufnahmetechnik her.
Lazarus. In der Bibel, oder Lazarus, in der Bibel fällt der Name unter anderem im Johannesevangelium. Lazarus und seine Schwestern sind Freunde von Jesus und als Lazarus stirbt und in einer Höhle beigesetzt wird, kommt Jesus vorbei und ruft, Lazarus, komm heraus! Dieser gehorcht natürlich und tritt noch in seine Grabtücher gehüllt, lebendig aus dem Grab. Bei David Bowie ist Lazarus ein Musical-Projekt, an dem Bowie parallel, wir hatten es schon gehört, zum Album Blackstar gearbeitet hat. Katharina, was geht's da? Was ist das Thema?
Es ist im Prinzip die Fortsetzung von The Man Who Fell to Earth. Das ist ja ein Film, den er 1976 gedreht hat. Er hat die Hauptperson gespielt, Thomas Newton. Das ist ein Außerirdischer, der auf die Erde kommt und sich aber nicht so richtig zurechtfindet und auch nicht richtig ankommt, aber auch nicht mehr zurückreisen kann und dann in Alkohol verfällt.
Ja.
Alkoholabhängigkeit. Und auch bis zum Ende dieses Films schafft er es nicht mehr, irgendwie zurückzukehren. Und Bowie greift jetzt diese Figur in Lazarus wieder auf und lässt ihn mit Hilfe einer jungen Dame, man weiß nicht so genau, was ihre Identität ist, also wer sie ist. Aber er lässt ihn, also Thomas Newton, eine Rakete bauen, mit der er die Erde verlassen kann. Das ist im Prinzip die Idee. Also die Wiedererweckung hier auch, dieses Lazarus-Thema, ich möchte nicht sagen Wiedergeburt, weil
Auferstehung.
Weil er geht ja Ach zurück so. Von da, wo er gekommen ist.
Okay.
Ja, also für mich ist es nicht so ganz Wiederauferstehung, sondern Wiedererweckung würde ich es vielleicht eher nennen. Ja, genau. Also darum geht es. Das ist im Prinzip die Fortsetzung. Und wenn man sich das Video anschaut von Lazarus, dann verweist er auch wieder darauf. Das meine ich mit Rätselspiel. Und manchmal fühlte ich mich auch wie so in so einem Escape-Game, so oder Exit-Game-Spiel, Und wenn man sich das Video anschaut, dann entdeckt man einen Anzug, den er trägt, den er schon mal getragen hat, nämlich auf der Rückseite des Albums Station to Station. Und Station to Station ist praktisch mit religiösen Bedeutungen ein überladenes Album von ihm. Wirklich, das ist auch super interessant, sich das mal anzuschauen.
Ich fand auch interessant, dass ich immer gedacht habe, Bahnhof zu Bahnhof. Nein, es geht nicht um Bahnhof.
Es geht um den Kreuzweg. Ja. Und auf dieser Rückseite von Station to Station trägt er auch die Frisur von Thomas Newton aus dem Film. Die hat er nämlich übernommen, weil er sich sehr mit dieser Filmfigur auch verwurzelt gefühlt hat. Also das meine ich mit diesem Album. Man stößt irgendwas an und dann findet man 1000 andere Wege in seine Biografie zurück, ja. Und das wäre das Ding zu Lazarus.
Das Lustige ist ja, dass ein so optischer Mensch wie Bowie, ja, der so viele tolle Figuren, Szenarien und so geschaffen hat, doch eine sehr problematische Filmkarriere hatte. Also die Kritiker haben ja, glaube ich, keinen seiner Filme wirklich geliebt.
Mhm.
Und komisch, also eigentlich denkt man, das ist der geborene Zweitjob für ihn, Filmschauspieler und so. Aber naja, diese Filme hatten alle so manche Dinge, die Kritiker doch entweder abgestoßen, gestört oder gelangweilt hatten. Auch dieses Ende von The Man Who Fell to Earth fand ich eigentlich immer sehr unbefriedigend. Ich habe immer gehofft, dass das irgendwie tatsächlich weitergeht und positiv gelöst wird für den armen Kerl aus dem Weltraum. Also
vielleicht solltest du das Musical mal angucken.
Genau, jetzt Lazarus.
Wenn man es irgendwo sehen kann, sollte ich vielleicht tun, ja.
Der Text von Lazarus beginnt mit den Zeilen, oder da müsste man ja eigentlich Lazarus sagen, ne? Aber egal. Der Text von Lazarus beginnt mit den Zeilen: Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. This way or no way, you know I'll be free. Just like that bluebird, now ain't that just like me. Und übersetzt so viel wie, schau hier hoch, ich bin im Himmel, ich habe Narben, die man nicht sehen kann, so oder so. Ihr wisst, ich werde frei sein, genau wie dieser blaue Vogel. Ist das nicht typisch für mich? Und bei dieser Aussage liegt ja nah, dass man den Song als Schwanengesang, als letzten Gruß vor dem Tod interpretieren kann. Allerdings so ganz konkret wusste Bowie erst bei den Dreharbeiten zum Video, wie schlecht es um ihn stand. Wenn man sich das Werk heute anschaut und anhört, kann man das natürlich kaum glauben, zumal der Song ja eigentlich im Kontext des Musicals steht, Katharina. Also da geht ganz viel durcheinander und trotzdem ist es so eine eindringliche Botschaft.
Ja, ich glaube, er hat ihn für Blackstar nochmal rausgelöst aus diesem Musical-Kosmos. Für Bowie war es so, dass ein Musical zu schreiben, das stand so auf seiner Bucketlist. Das wollte er unbedingt noch machen, bevor er stirbt. Das wollte er im Leben gemacht haben, ein Musical schreiben. Möglicherweise, weil er in den 60ern da auch mit groß geworden ist, da war das ja auch noch was. Yeah. Ja? Das war was Wertiges, was Besonderes, wenn man sagen kann, man hat ein Musical geschrieben. Ja? Und das wollte er. Und ich empfinde es so, dass er diesen Song nochmal rausgelöst hat für sich und auf Blackstar nochmal für sich selbst interpretiert hat, weil es gibt ja auch zwei unterschiedliche Versionen. Im Musical Cast klingt der Song anders. Da klingt er nämlich so. Mit anders meine ich, er ist ein bisschen rockiger.
Ist die Pink Floydisierte Version. Ja.
Genau. Ja. Es ist ein bisschen, da ist ein bisschen mehr los. Es ist auch ein bisschen aggressiver, wenn man von Aggressivität überhaupt sprechen kann hier, aber genau.
Und für klingt wie ein Outtake von Dark Side of the Moon.
Ja, ja, das stimmt. Look up here, I'm in heaven.
I've got scars that can't be seen. Ja, aber nach all dem, was ich von euch so höre über dieses Musical, das kann ja schon allein deswegen kein Musical sein, weil das viel zu anspruchsvoll ist. Musical normal ist Volksoper oder Volksoperette.
Ja.
Und das ist ein Avantgarde-Musikspiel. Singspiel oder ja, wie soll man das benennen? So, aber ja. Musical, der Begriff passt einfach nicht, wenn ich das hier so höre.
Ja, das ist ja
zum Teil auch Best ja. of Bowie, weil er ja auch nochmal Songs aus seinem Werk in Anführungszeichen recycelt hat, also nochmal mit reingebracht hat. Also das ist eigentlich ja ein Bowie-Musical.
Bowie-Sequel.
Ein Bowie-Kel.
Bei Bowie-Kel, ja.
Und er selbst hat eigentlich noch mal ein bisschen das rausgenommen, ist noch mal ein paar Schritte zurückgegangen für seine neue Version, die er ja eingespielt hat mit seiner Combo, ja. mit seiner Jazzmusiker-Combo im Studio. Und da klingt es bei ihm auf Blackstar so. Super Bass-Intro von Tim LaFrave. Das war auch nicht auf dem Demo drauf. Das kam erst bei der Produktion.
Lazarus war nach Blackstar die zweite Single und im Vergleich ja geradezu geradlinig, aber musikalisch nicht weniger beeindruckend. Die Arbeit an dem Song und vor allem die Zusammenarbeit mit Bowie soll den Musikern besonders gut gefallen haben, Katharina.
Ja, die war auf Augenhöhe. Also jeder konnte seine Ideen mit einbringen. Also natürlich hat Bowie die Demos mitgebracht und die Songs und hat gesagt, das sind die Akkorde und so läuft der Song und darum geht's und so weiter. Aber klanglich ausgestalten, also ihr Instrument spielen. Der Schlagzeuger Mark Juliana zum Beispiel musste ganz oft, Bowie hatte bei den Demos einen Drumcomputer benutzt. Er musste ganz oft aus diesem Drumcomputer einen echten Schlagzeugsound machen, aber dann trotzdem so super akribisch auch spielen, wie das eben ein Drumcomputer auch macht. Mhm. Und das war dann die Herausforderung. Trotzdem hat er ihnen Raum und Möglichkeiten gegeben, mit ihrem Instrument, an ihrem Instrument Ideen mit in die Kompositionen einzufügen, in die Arrangements. Und das ist auf Augenhöhe passiert. Natürlich hatte Bowie immer das letzte Wort. Das war auch klar.
Ja, ist ja klar.
Aber sie haben sich wertgeschätzt gefühlt und waren eben nicht nur die Instrumentalisten, sondern konnten sich auch als Musiker in dieses Albumprojekt mit einbringen. Übrigens ein Prinzip, das Bowie ja auch schon sein Leben lang so durchgezogen hat. Er hat sich ja immer für seine Projekte Musiker geholt, wo er wusste, okay, die haben entweder den Zeitgeist oder die spielen dieses Genre, was ich jetzt gerne hier verkörpern möchte oder was jetzt in diesem Projekt gerade im Zentrum steht. Angefangen bei zum Beispiel Mark Bolan, der ja eine Glamrock-Größe war der Zeit, den hat er sich geholt für Ziggy Stardust, ja, um eben eine Glamrock-Oper da zu kreieren. Oder Luther Vandross für sein Soul-Album Young Americans. Er hat, das war praktisch die ersten Aufnahmen, die Luther Vandross mit überhaupt gemacht hat. Das Bowie hat ihm da in die Profi-Schuhe verholfen, möchte ich sagen. Oder Nile Rodgers, mit ihm hat er dann den Disco-Sound zu Let's Dance kreiert. Und da gab es ganz viele. Brian Eno ist auch noch so einer, mit dem er entsprechend dann als Produzent auch gearbeitet hat. Tony Visconti hat immer seine Ideen auch umgesetzt. Also er wusste immer ganz genau, wen er sich für welches Projekt dazu holt, weil er wusste, wie es klingen soll. Das ist eine Gabe von Bowie, die er hat in der konzeptionellen Entwicklung eines Projekts, die schon vorher abgeschlossen ist, bevor er sich die Leute dazu sucht.
Wir kommen zu Girl Loves Me und man muss mehr als Englisch verstehen, um den Text zu verstehen. In welchen Zungen spricht Bowie da? Wir klären es gleich. Shop, split a dad from his deng deng, viddy viddy at the China. Girl Loves Me, wer diesen Song durch eine Übersetzungs-App schickt, wird nicht unbedingt schlauer. Und das hat was mit dem britischen Slang Polari zu tun, der in der schwulen Subkultur beheimatet ist, aber ursprünglich von Artisten, Seeleuten, Kriminellen und Prostituierten verwendet wurde. Und da ist dann noch Nazat. Und diese Kunstsprache stammt aus einem Kubrick-Kultfilm, Heinz.
Ja, Clockwork Orange. Ich musste mich da aber auch schlau machen. Ich wusste nicht, dass das Nazat heißt. Aber ich erinnere mich an diesen Film sehr deutlich. Ich habe den als sehr junger Mensch gesehen, bei einem Austauschschüleraufenthalt in England, in Bury St. Edmunds in East Anglia, war ich nachmittags in der Vorstellung und ich war wirklich schockiert. Also ich hatte sowas Krasses in meinem Leben, glaube ich, in Deutschland noch nicht gesehen. Und das ist schon klar, dass einen Bowie so diese Atmosphäre und so fasziniert hat. Und John Bonham von Led Zeppelin hat sich schließlich ja wie einer der Drugs angezogen sogar. Der hat ja dann ab 74, glaube ich, diese weißen Anzüge und diese Melone getragen und diese Kampfboots, weil er das auch so mitgenommen hat und beeindruckt hat. Und es stimmt schon, dass die so eine Slangsprache hatten, von Tollschocken sprach der Held immer, der Alex, wenn er jemanden verhauen hat. Und das wird dann wahrscheinlich Nedzad gewesen sein. Mhm. Also wieder mal ein Zitat von Bowie.
Also es geht um Jugendbandengewalt.
Mit ihren eigenen Codes, nehme ich an.
Genau, ja.
Ja, also er benutzt verschiedene Worte. Also Drudges hat Heinz schon gesagt, also die Freunde, die Kumpels könnte man fast sagen. Und er benutzt ja Clockwork Orange auch immer wieder in seinem Oeuvre. Ja, also Ziggy Stardust, in der Phase hat er sich gerade angefangen, auch damit zu beschäftigen. Ziggy Stardust, er wollte keine Band mehr, er wollte eine Gang auf der Bühne. Ne? Das spiegelt auch diese Clockwork Orange Gang-Geschichte irgendwie wieder. Auf Low zitiert er die Filmmusik von Wendy Carlos. Und in Diamond Dogs, Heinz, wir haben darüber gesprochen, auch da sind diese dystopischen Themen und die futuristischen Visionen, die er da hat und entwickelt, auch eher auf Clockwork Orange irgendwie zurückzuführen. Also das ist, glaube ich, ein Werk, das ihn sehr beschäftigt hat, immer mal wieder in seinem Leben.
Ja. Und dieser Rückgriff auf eine inzwischen in der LGBTQ-Gemeinde benutzten Slangsprache hat natürlich auch was mit seinem Vexierspiel, mit seiner eigenen Sexualität zu tun, ne? Denke ich mir, dass das deswegen damit reingenommen hat, vielleicht nochmal. Im Rolling Stone war seinerzeit zu lesen, dass Girl Loves Me düster, psychedelisch und sexy sei, auf eine Art und Weise, wie es nur die verstorbene große Ikone David Bowie vermochte. Was macht die Musik so düster, psychedelisch und sexy, Katharina?
Naja, wir haben es eigentlich eben drüber gesprochen, Clockwork Orange. Ja, also genau das ist der Inhalt von Clockwork Orange, all das. Ja. Und die Musik ist natürlich, er gestaltet das so. Das ganze Album ist ja auch so ein bisschen mystisch und so gestaltet. Was ich hier in diesem Song besonders schön finde, weil für mich hat der so einen Glammy-Touch auch irgendwie. Ich kann es gar nicht so richtig in der Musik beschreiben, aber vielleicht, weil ich eine lustige Sache gelesen habe oder eine schöne Sache, wie ich finde. Tim LaFave spielt eine Gitarre, eine Fender Stratocaster, die David Bowie von Mark Bolan geschenkt bekommen hat. Und zwar 1977, kurz bevor Mark Bolan gestorben ist. Hatten sie ja auch noch einen gemeinsamen Fernsehauftritt und so. Und er spielt diese Fender Strat in diesem Song.
Ach.
Und doppelt damit sein Bassspiel. Und das finde ich schön, dass auch ein Instrument zu hören ist, was irgendwie mit seiner Geschichte zu tun hat.
Mhm. Na, ich würde mal sagen, wenn man versucht, düster zu definieren, düster wird Musik dann, wenn sie schwebt, wenn sie unentschieden ist. Also wenn jemand zu doll auf die Kacke haut in Sachen Düsternis, so à la Black Sabbath. Also Iron Man finde ich nicht düster, das finde ich lustig. Aber wenn Harmonien nicht mehr entscheidbar klingen zwischen Dur und Moll und wenn so ein Nebelgefühl aufkommt, ein schwebendes Nebelgefühl, das geht für mich in Richtung düster. Also wenn Musik kalkuliert unentschieden bleibt, das tendiert zur Düsternis, für mich.
Der letzte Song auf Blackstar ist I Can't Give Everything Away. Die Nummer ist auch als letztes Single-Auskopplung am 6. April erschienen. Blackouts, hearts with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. I can't give everything away. Man kann das unterschiedlich übersetzen. Ich kann nicht alles weggeben, würde man jetzt so vielleicht zuerst denken. Aber es kann auch heißen, ich kann nicht alles preisgeben. Berühmte letzte Worte sind das. Und hier bleibt Bowie ganz Bowie und gibt uns ein letztes Rätsel mit auf den Weg. Grandioser Schlusspunkt von Blackstar. Auch hier wieder mit Reminiszenzen an Bowies künstlerisches Schaffen, Katharina.
Ja, an mehrere Stellen in seinem künstlerischen Schaffen. Die Mundharmonika aus I Can't Give Everything Away, die findet man auch auf Low. Mhm. Und Low ist sowieso ein Album, auf das er sich auch hier bei Blackstar ganz oft bezieht. Mhm.
Mein Lieblingsalbum übrigens von ihm überhaupt. Okay. No Contender.
Das ist auch total unterschätzt, finde ich, dieses Album.
Ja, Low, das war schon eine Platte, wo es zwei Rezensionen im New Musical Express gab. Ich weiß es noch ganz genau, als Schüler habe ich sie gelesen. Eine Seite, was für ein Dreck, und eine Seite, das Größte dieses Jahrzehnts.
Aber das ist doch eigentlich genau das, was bei uns in der Musikredaktion passiert ist. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Und jemand sagt, es ist genial. Ne?
Ja, ja. Und damit beginnt für mich eigentlich die Moderne in der Rockmusik mit Low. Das war ein bahnbrechendes Album. Punk zuckte gerade in England, wurde gerade wach. New Wave war noch nicht erkennbar. Und geworben haben sie ja damals für diese Berliner Phase mit dem Spruch: There's Old Wave, there's New Wave and there's David Bowie. Und mehr kann man eigentlich dazu auch gar nicht sagen, denn er hat so viel angeschoben und angestoßen. Und wenn es einen Künstler gibt, der wirklich auf eine Menge zurückblicken kann, guckt mal, was ich alles gemacht habe, dann sicherlich er.
Und doch auch irgendwie schön, dass er sich zu Blackstar nicht mehr so richtig äußern konnte, oder?
Das macht die Sache noch mystischer, ja, klar. Und er war ja ein sehr guter Interviewpartner. Er hätte sicherlich was Interessantes, Nebulöses dazu zu sagen gehabt.
Aber er hat ja, der Song heißt ja, ich kann nicht alles preisgeben. Insofern ist das auch ein grandioses Schlusswort für dieses Album gewesen.
Wenn es zwei Menschen gab, über die man so gut wie nichts weiß bei all ihrer Kunst, dann sind es Bob Dylan und David Bowie.
Es gibt noch zwei andere Titel, die da so ein bisschen mit reinspielen. Einer aus dem Jahr 1987, gibt es auch ein Album, das so heißt Never Let Me Down. Und auch hier gibt es die Mundharmonika, die so ein bisschen klingt wie die Mundharmonika von I Can't Give Everything Away. Und dann gibt es noch einen Song aus dem Jahr 1993. Es ist auch der titelgebende Song von dem damaligen Bowie-Album, nämlich Black Tie White Noise. Und der ist, hat auch, also da spürt man schon diese Idee von, ich möchte aus dieser reinen Popwelt nochmal raus. Ich möchte nochmal was anderes ausprobieren. Ich möchte nochmal Richtung Jazz. Ich möchte nochmal Rock. Ich möchte nochmal alle Genres irgendwie miteinander verschmelzen. Und das klingt dann so. Das könnte auch auf Blackstar drauf sein. Das ist Black Tie White Noise von 93. Ja. Jetzt sind wir auf Blackstar.
Ja, ja. Ja.
Es klingt ein bisschen klatter, ist nicht so ganz kantig.
Das Saxophon auch.
Ja. Ja. Also das Saxophon hat er vorher auch schon in dem anderen. Saxophon auch als sein Live-Instrument, er hat das auch gerne gespielt. Ja, also interessant, dass man schon auch in seinem vorherigen Werk dann eben diese Ansätze, die er für Blackstar entwickelt hat, eben auch schon hört und findet. Also auch das geht.
Heinz, was ist für dich das Vermächtnis von Blackstar?
Das Vermächtnis von Blackstar ist das, was ich auch immer empfinde, wenn ich über den Tod nachdenke, nämlich, dass er ein Skandal ist, den man überhaupt nicht hinnehmen kann. Hm. Auf diesem Album ist so viel Potenzial, das ist so gelungen und so spannend und so dicht und so gut gemacht, dass man einfach kaum damit fertig werden kann, dass das Letzte sein muss. Man wartet danach auf mehr. Man traut diesem älter gewordenen Superstar wieder zu, nach einer längeren Phase der Stagnation, die er vorher sicherlich hinter sich hatte, ja, dass er wieder richtig wach ist und dass da eigentlich noch viel mehr kommen hätte können, was uns extrem hätte überraschen können. Und dass das nicht kommen durfte, nicht kommen konnte, weil das Schicksal es nicht zugelassen hat, das ist eigentlich das skandalöse Vermächtnis dieses großartigen Albums.
Heinz, vielen Dank.
War ganz großartig, Heinz. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Das macht mir doch Spaß, ist mir doch eine Freude.
Ja,
gut. Macht's gut,
ja.
Tschüss.
Danke dir, ciao.
Danke auch Katharina.
Danke.
Und natürlich euch da draußen fürs Zuhören. Aber bevor Schluss ist, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn man sich wie wir gerade mit Leben und Werk von David Bowie beschäftigt, ist man ganz schnell auch in Berlin. Und von dort kommt ein spannender Musikpodcast vom RBB. Berlin Sounds Inside von und mit der Kollegin Anja Kaspari. Aber hört selbst.
Berlin Sounds Inside. Hallo, hier ist Anja Kaspari von Berlin Sounds Inside, dem Musikpodcast aus Berlin. Ich spreche mit Musikerinnen und Musikern über ihr Leben, ihre Karriere und ihre Beziehung zu Berlin.
Ich dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer.
In der zweiten Staffel werde ich mich unterhalten mit Nina Chuba über ihren IQ, mit Zartmann über Groupies. Herbert Grönemeyer wird sich Hulk nennen wegen seiner Muskeln und seiner fleischigen Arme. Und von Marian Gold von Alphaville erfahre ich, dass er obdachlos am Bahnhof Zoo in den 80er Jahren herumhing. Rapperin Haiti, das ist die mit der heiseren Stimme, ist auch dabei. Ebenso Inga Humpe, die mit Kodo im Sauseschritt rumdüste. Und auch zu Gast die DJs Gudrun Gut und Paul van Dyk. Der perfekte Podcast für alle, die Musikerinnen und Musiker mal im Deep Talk kennenlernen wollen. Ganz intim und unterhaltsam.